Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, es gibt Menschen, die stehen im Zentrum der Passionsgeschichte. Pilatus zum Beispiel. Er ist durch die Passionsgeschichte der wohl berühmteste Statthalter der Geschichte geworden und kommt sogar im Glaubensbekenntnis vor. Gelitten unter Pontius Pilatus. Oder die Hohenpriester, die Jesus verhören. Ihr Oberster Kaiphas wird mit Namen genannt. Sie haben an Karfreitag ihr lang ersehntes Ziel erreicht. Jesus hängt da und sie brauchen nur noch spotten. Aber es gibt auch Menschen, die am Rande der Passionsgeschichte stehen, die nicht mit Namen genannt werden. An Palmsonntag ist schlicht von dem Volk, von der Menge die Rede. Die Volksmenge jubelt Jesus zu. Sie ist noch aufgewühlt von dem Wunder der Totenerweckung des Lazarus, das sie kurz zuvor erlebt hatten. Dieses Wunder wird im Johannesevangelium kurz vorher berichtet. Sie jubeln und rufen und zitieren dabei alttestamentliche Weissagungen, um deutlich zu machen, er ist es, das ist der, auf den wir gewartet haben, der Messias. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Sie zitieren den Psalm 118. Sie nehmen Zweige von Palmbäumen, wie man es zum Laubhüttenfest tut. Manche legen ihm sogar ihre Mäntel und Kleider hin. 5 Tage später stehen unter dem Kreuz wieder viele, die nicht näher bezeichnet werden, die auch wieder die Menge oder das Volk genannt werden. Ganz anders klingen sie jetzt. Schauen wir uns an, was sie am Karfreitag sagen. Manche von ihnen kommentieren das Geschehen fachmännisch. Als Jesus nach Gott ruft, sagen sie, der ruft doch Elia. Andere nehmen Einfluss auf das Geschehen. Sie füllen einen Schwamm mit Essig und geben den Jesus zu trinken. Wieder andere sind dagegen. Halt, lass sehen, ob Elia auch kommt und ihm hilft. Sie wollen die Szene nicht beeinflussen, ähnlich wie Tierfilmer, die die verdurstende Gazelle im Wüstensand zugrunde gehen lassen und sagen, man muss der Natur ihren Lauf lassen. Einige gehen nur vorüber und schütteln ihre Köpfe und sagen, hilf dir selbst und steig vom Kreuz herab. So stehen sie unter dem Kreuz. Bei Lukas heißt es zusammenfassend, das Volk stand da und sah zu. Das ist also aus der Menge der Begeisterten geworden, die nur 5 Tage zuvor am Palmsonntag ihrem König zujubelte. Der Begeisterung ist nun Spott und Achselzucken gewichen. Aber eigentlich, ihr Lieben, ein Widerspruch besteht da gar nicht. Beim Einzug in Jerusalem hatte das Volk ihm ja nur deshalb zugejubelt, weil sie von ihm außergewöhnliche Taten erwartet hatten. Ihr König sollte herrschen mit harter Hand und die Römer verjagen, das Volk in eine bessere Zukunft führen. Und nun steht er da, halbnackt und wehrlos. Aber sie wollen nichts wissen von einem König, der ans Kreuz geschlagen wird, der sich nicht wehren will oder kann. Sie fühlen sich von Jesus verraten und enttäuscht. Ihre Vorstellung von einem König sieht anders aus. Um einen Widerspruch handelt es sich also nicht beim Verhalten des Volkes am Palmsonntag und am Karfreitag. Es handelt sich um ein Missverständnis. Der Grund für die Enttäuschung des Volkes unter dem Kreuz ist ein Missverständnis. Sie haben sich ein Bild gemacht von dem Messias. Und Jesus passt nicht hinein in dieses Bild. Sie sehen Jesus nicht als der, der er ist, sondern sind gefangen in ihren Vorstellungen. Sie haben nie gefragt, wer bist du, Jesus? Was ist dein Wille? Und dann offen auf eine Antwort gewartet. Sondern sie haben gefragt, wie bist du? Wie bist du möglich? Entsprichst du dem, was wir erwarten? Wenn nicht, dann kannst du uns gestohlen bleiben. Lasst uns diesen Sachverhalt näher ins Auge fassen. In der Philosophie unterscheidet man zwischen Wie-Fragen und Wer-Fragen. Und es ist ein großer Unterschied zwischen einer Wie-Frage und einer Wer-Frage. Die Wie-Frage fragt nach den Möglichkeiten. Wie bist du? Wie bist du möglich? Wie kann es sowas geben? Die Wie-Frage bleibt an der Oberfläche und ist ungefährlich für den, der fragt. Die Distanz bleibt gewahrt. Die Wer-Frage ist demgegenüber die Frage nach der Person, nach der Identität und dem Wesen einer Person. Wer bist du? Und wer so fragt, ist darauf angewiesen, dass das Gegenüber ihm auch antwortet und sich offenbart. Die Wer-Frage schließt ein Risiko ein für den Fragenden. Es kann ja sein, dass er seine Vorstellungen korrigieren muss. Es kann ja sein, dass er plötzlich der Gefragte ist. Wer bist du denn, der so fragt? Der Clou ist nun, ihr Lieben, dass sich das Geheimnis der Person Jesu nur demjenigen erschließt, der Jesus die Wer-Frage stellt, aber nicht demjenigen, der ihm die Wie-Frage stellt. Nur bei der Wer-Frage kommt es zu einer echten Begegnung. Mit der Wie-Frage bleibt man immer auf Distanz. Wer die Frage nach Jesus aus der Distanz stellt, ohne persönliche Beteiligung, ohne Risiko und Engagement, wird sein Geheimnis nicht entdecken. Wer sich aber von Jesus selbst ansprechen und fragen lässt und ehrlich fragt, wer bist du, der wird Jesus begegnen. Dafür zwei biblische Beispiele. Für die Pharisäer steht schon fest, dass Jesus nicht der Sohn Gottes sein kann. Trotzdem fragen sie ihn wiederholt nach seiner Berechtigung. Aus welcher Vollmacht tust du das, fragen sie. Jesus antwortet ihnen nicht. Herodes will Jesus gerne kennenlernen, um womöglich ein Zeichen von Jesus zu bekommen. Jesus soll der Befriedigung seiner Sensationslust dienen. Und er fragte Jesus mit vielen Worten, heißt es im Evangelium. Aber Jesus würdigt ihn mit keinem Wort. Warum nicht? Weil diese Fragen Wie-Fragen sind. Der stolze, selbstsichere Mensch fragt ohne Bereitschaft zur Konsequenz. Er hat sein Urteil im Grunde schon fertig und fragt nicht mit Aufrichtigkeit. Er möchte Jesus in den Griff bekommen, ohne eine Gefährdung seiner eigenen Welt- und Lebensanschauung. Und aus solchen Menschen besteht die Masse des Volkes. Als Jesus durch die Lande zog und Wunder tat, da folgten ihm viele. Im Johannesevangelium heißt es, viele glaubten an ihn aufgrund der Wunder, die sie sahen. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte ihr Herz. Im Johannesevangelium ist das ein ständiges Motiv, dass Menschen Jesus nachfolgen aufgrund der Zeichen und Wunder, die er tat. Und dann heißt es, er kannte ihr Herz. Und jetzt unter dem Kreuz kommt dieser Glaube zum Einsturz. Wie bist du möglich, Messias in dieser armseligen Gestalt, als König in diesem traurigen Aufzug? Und Jesus schweigt. Und er schweigt auch heute, wenn wir ihm derart begegnen. Wie anders, wenn wir die Frage, wer bist du, stellen? So aufrichtig, wie etwa ein Paulus vor Damaskus sie gestellt hat. Ein von Jesus im Gewissen Getroffener. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Fragt der so Angesprochene. Und die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus offenbart sich dem, der so offen fragt wie Paulus. Jesus antwortet all denen, die ihn kennenlernen möchten, die die Gefahr nicht scheuen, dass ihr eigenes Leben vielleicht dadurch in eine andere Richtung geraten könnte. Wer das zulässt, so zu fragen, wer dafür offen ist, der wird eine befriedigende, frohmachende Antwort bekommen. Es ist wie bei Menschen, die sich lieben. Liebende lernen sich ja auch nicht kennen, wenn sie einander detektivisch beobachten und eine Charakterstudie über den anderen erstellen und dann irgendwann sagen, klar, dass du wieder so reagieren musst, du bist wie deine Mutter. Solche Sätze sind tödlich für eine liebevolle Partnerschaft. Liebende bleiben offen für Überraschungen, entdecken den anderen immer wieder neu, sind bereit, sich immer wieder neu zu öffnen, sind bereit, dass die Liebe ihr Leben immer wieder neu umkrempelt, neue Perspektiven schenkt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Dieses zweite Gebot gilt auch für Menschen, die sich lieben. Und dieses zweite Gebot gilt eben auch in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Die Masse des Volkes leider hatte ein vorgefertigtes Bild von Jesus, wussten genau, wie ihr König auszusehen hat. Die hohen Priester waren sich so sicher, dass ihr Bild vom Messias richtig ist. Weil Jesus diesem Bild nicht entsprach, kann, so dachten sie, Jesus nicht der Messias sein. Dass das Bild unpassend sein könnte, auf diese Idee kamen sie nicht. Auch heute gibt es so viele Bilder von Jesus, mit denen Menschen sich Jesus auf Distanz halten können. Viele sagen, er war ein Vorbild, ein guter Mensch. Und es ist immer wieder unglaublich, wie positiv Menschen über Jesus denken, welch gute Presse er hat. Selbst Atheisten denken hoch von ihm. Dabei ist das eigentlich Unsinn. Jesus hat so unfassbare, so irrwitzige Dinge über sich selbst gesagt. Er hat gesagt, er sei der Sohn Gottes, der Menschensohn. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank, er war ein Fall für den Psychiater, oder es stimmt, was er sagt. Er war wirklich der Sohn Gottes. Wer Jesus als moralisches Vorbild sieht, für den sind viele Bibelstellen regelrecht peinlich. Existieren kann man mit dieser hohen moralischen Meinung von Jesus nur, wenn man die Bibel nicht liest. So viele reden so ehrfürchtig von Jesus, dass sie ihn sich auf Distanz halten. Ich war im letzten Herbst in Armenien. Die Kirche dort ist die älteste der Welt. Sie besteht seit dem 4. Jahrhundert. Sie hat wunderschöne, uralte Traditionen. Aber diese Kirche lässt Jesus so viel Ehre und Verherrlichung angedeihen und schiebt ihn damit so weit weg in den Himmel, dass Jesus mit dem eigenen Leben nicht mehr viel zu tun hat. Das ist schön bequem. Man hat schöne Rituale, aber kann weitermachen wie bisher. Und der Glaube an Jesus hat wenig Konsequenzen im Alltag. Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Bei mir besteht die Gefahr, dass ich Jesus zu nah in mein Leben hole und dadurch eher an Ehre und Herrlichkeit verliert. Ich gehöre zu den Leuten, die so nah und menschlich von Jesus reden, dass seine Heiligkeit eher unterbelichtet ist. Mein Predigtlehrer, der Theologieprofessor Rudolf Bohren aus Heidelberg, hat mir mehr als einmal gesagt, Herr Schmidt, reden Sie nicht so menschlich von Jesus. Vergessen Sie nicht, er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und diese Mahnung werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Auch in vielen christlichen Liedern der 80er Jahre, mit denen ich aufgewachsen bin, ist Jesus der saloppe Kumpel, der gute Freund. Da steckt sicherlich ganz viel Wahres drin und mir als Teenager hat das damals auch gut getan, aber irgendwann musste ich merken, das ist zu einseitig, das greift zu kurz. Und ich bin froh, dass die heutigen Lobpreislieder wieder Jesu Ehre und Herrlichkeit mehr betonen. Alle Bilder, die wir von Jesus haben, alle Schablonen und Schubladen sind falsche Festlegungen. Wie Fragen, die eins gemeinsam haben, dass Jesus von uns seinen Platz zugewiesen bekommt. Irgendwo bekommt er eine Ecke, ein Reservat zugeteilt, ein Herrgottswinkel in unserem Herzen. Und unausgesprochen sagen wir, da kannst du sein, da ist dein Platz, den wir für dich ausgesucht haben, gib dich damit zufrieden. Der Unterschied zur Wehrfrage ist, wenn wir Jesus offen begegnen, offen sind für Überraschungen, dass Jesus sich neu offenbart, dann sucht er sich seinen Platz. Er bekommt ihn nicht zugewiesen, sondern er sucht ihn sich aus. Und wisst ihr, was für ein Platz das ist, den Jesus sich aussucht? Der Chefsessel, der Thron, die Mitte, von der hier sich die Dinge in unserem Leben ordnen. Das Regiepult unseres Lebens. Denn Jesus ist nicht bescheiden. Jesus möchte Herr sein über unser ungeteiltes Leben, über unsere ganze Zeit, unsere ganze Liebe, unsere Arbeit, unser Geld, alles. Und da beginnt für viele ein großes Problem. Viele von uns möchten schon Jesus integrieren irgendwie in ihr Leben, dass er ein sinnvoller Teil ihres Lebens ist. Religiöse Menschen haben ein Bedürfnis, das sie selbst definieren und in das viele Jesus gut einfügen und einpassen können. Aber genau das will er nicht. Als DBZ-Gemeinde kommt ihr von Pro Christ her. Draußen ist noch das Plakat zu sehen. Ihr habt Abende erlebt, in denen Jesus Christus als der Weg, die Wahrheit und das Leben vorgestellt wurden. Das sind ja auch solche nicht bescheidenen Aussagen von Jesus über sich selbst. Ich konnte leider nur einen Abend erleben, aber der war wunderbar. Und ich erinnere mich noch, wie am Mittwochabend vorne auf der Leinwand all das, was für uns schönes, erfülltes Leben bedeutet, aber auch all das, was für uns mit Leid, mit Not verbunden ist, wie all das in ihm gebündelt wurde. Man hat das gesehen, Horizontale und Vertikale laufen zusammen und bilden ein Kreuz. Und Menschen verstehen Jesus als die Mitte, als Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Ich habe Verständnis für all die, die sagen, das ist mir zu viel. Tut mir leid, aber das ist mir zu viel. Ich habe Verständnis für all die, die so reagieren, dass sie sagen, ich möchte selber Chef sein. Ich habe mich doch gerade erst, obwohl ich schon ziemlich alt bin, von den Eltern freigeschwommen. Und jetzt will wieder einer über mich bestimmen. Und ich muss doch schon so oft machen, was der Chef sagt. Und jetzt soll noch einer Chef sein? In den Glaubenskursen, die ich gestalte, begegnen wir viele Menschen, die so denken. Und ich möchte ihn begreiflich machen und ich bitte Gott immer wieder, dass er mir die richtigen Worte dafür schenkt, dass ein Leben mit Jesus Christus gerade keine Fremdbestimmung ist, sondern Freiheit. Es sind irgendwelche komischen Bilder und Missverständnisse, die Menschen im Kopf haben, wenn sie Jesus als Beschränkung ihrer Freiheit und Persönlichkeit sehen. Und da hilft nur eins, dass sie ihn kennenlernen. Und sehen, wie froh und befreiend es ist, ihn zu kennen und dass wir uns nirgends so frei entfalten und entwickeln können, als wenn er der Chef unseres Lebens ist. Demnächst im April gibt es wieder einen DBZ-Glaubenskurs und ich wünsche euch und den Menschen, die kommen, dass Menschen das hier im DBZ erleben und dass sie die Frage ganz offen stellen. Jesus, wer bist du? Und dann offen sind für eine Antwort. Wir alle stehen in der Gefahr, Jesus auf Distanz halten zu wollen, indem wir ihm unsere Bilder und Vorstellungen entgegenhalten. Aber auf die Distanz kann Jesus wenig von seiner neuschaffenden Kraft in unserem Leben entfalten. Wir alle stehen in dieser Gefahr. Das ist immer wieder unser Problem, ob wir Oldies im Glauben sind oder Frischlinge. Jeden Tag, ich erlebe es jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ich habe es immer wieder nötig, mich daran zu erinnern, dass nicht ich, sondern Jesus Christus der Herr meines Lebens ist. Dass ich, um mit dem Heidelberger Katechismus zu sprechen, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin. Wisst ihr, ich bin ein natürlicher Heide. Wenn ich mir das nicht morgens vergegenwärtige, dass ich meines Heilands Jesu Christi eigen bin, dann stolpere ich so in den Tag hinein. Dann lebe ich ganz automatisch, als wäre ich mein eigener Herr. Ich habe es jeden Tag neu nötig, mich daran zu erinnern, an das, was mir doch so wirklich wichtig ist im Leben. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, schon vor einigen Jahren direkt vor mein Bett Symbole zu legen, sogar auf den Boden, dass ich drauf trete, dass ich noch schlaftrunken merke, aha, darum geht's. Vor einiger Zeit habe ich mal so Handschmeichlerkreuze, die eigentlich nicht dazu gedacht sind, dass man drauf tritt, aber ich habe das so gemacht, auf den Boden gelegt und dann, wenn es weh tat, beim Aufstehen merkte ich, aha, ja, Jesus, du bist es, du bist der Herr. Ist doch komisch, habe ich mir oft gedacht. Dass ich verheiratet bin, daran muss mich morgens keiner erinnern. Das weiß ich sofort, wenn ich aufstehe. Vom ersten Augenblick an. Aber an das andere muss ich mich erinnern. Heute liegen Bücher direkt neben meinem Bett. Beten lernen mit den Psalmen hat den Vorteil, die kann ich auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann, aufschlagen und drin lesen. Und Bücher tun weniger weh. Ich wünsche euch sehr, dass es euch anders ergeht als mir. Ich wünsche euch, dass ihr frommer seid als ich. Wir gehen anders in den Tag, wenn wir uns gleich morgens andocken an den wir glauben. Jesus, hier bin ich. Was willst du? Was soll ich heute tun? Was dient deiner Ehre? Dieses Andocken muss kein langes Gebet sein. Dietrich Bonhoeffer hatte ein Morgengebet, das aus zwei Buchstaben bestand. Du. Das zweite Beispiel aus unserem Leben. Wenn ihr eine Entscheidung zu fällen habt, fragt euch nicht, wie kann ich das mit meinem christlichen Glauben vereinbaren? Was sagt mein christlicher Glaube dazu? Ihr glaubt ja nicht an euren Glauben, ihr glaubt ja an Jesus. Also fragt, was sagst du Jesus dazu? Was ist dein Wille? Verstehst du, wenn du fragst, wie du das mit deinem Glauben vereinbaren kannst, bastelst du dir selbst was zurecht. Dann bist du Subjekt. Das ist wieder die Wie-Frage. Wenn du fragst, was sagst du Jesus dazu, ist er handelnder, Subjekt, redender. Und du weißt noch nicht, wie es ausgehen wird. Rechne damit, dass er redet. Jesus erschließt sich dem, der sich ihm anvertraut. Wer die Distanz zu Jesus aufgibt, lernt ihn kennen. Wer offen und rückhaltlos die Frage stellt, wer bist du, Jesus, wird ihn entdecken und immer wieder neu erfahren in seinem Leben. So wie der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, und mit ihm möchte ich die Predigt beschließen. Er kam irgendwann an den Punkt, wo er merkte, meine Philosophie, meine hohe Philosophie, meine Lebensphilosophie greift zu kurz. Und er formulierte das Bekenntnis und er nähte es sich in den Mantel ein. Jesus Christus ist der Grund zu allen Dingen. Wer ihn nicht kennt, kennt nichts von der Welt und nichts von sich selbst. In Jesu Namen. Amen.